Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Florian Freistetter.
Und mit Claudia Frick. Hallo.
Hallo und willkommen zurück.
Wir kommen zurück. Wir sind jetzt schon im April. Heute ist der 1. April. Wir müssen dazu sagen, das ist nichts von dem, was wir heute erzählen, ist ein Scherz. Behaupte ich mal.
Das finde ich gut. Ansonsten wäre es eine gute Möglichkeit, sich zurückzuziehen aus irgendwelchen aus Versehen Scherzen.
Ja, gerade jetzt in dieser Sekunde auf den Kalender geschaut, wann die Folge erscheint und jetzt erst gemerkt, dass es der 1. April ist. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich irgendwie einen Quatsch vorbereitet. Aber ja, zu spät.
Ah, schade. Ja, die Unwissenschaftlichkeit am 1. April, nein. Ich hoffe, es ist auf jeden Fall kein Scherz, was du heute erzählst, weil letztes Mal haben wir ja über schlechte Neuigkeiten geredet. Ist ja so Klimasensitivität, die irgendwie berechnet wurde und dann vielleicht doch nicht so ist, wie wir dachten. Und das Global Warming in der Pipeline ist viel größer, als wir dachten. Und ja, die globale Umweltzirkulation im Ozean hat auch schon Anzeichen von Kollaps. Und du hast gesagt, es gibt heute gute Neuigkeiten.
Ich habe gesagt, ich bemühe mich, eine Folge zu machen mit guten Neuigkeiten nach all den schlechten Neuigkeiten von der letzten Folge. Und ich habe mich sehr bemüht. Also es ist tendenziell positiv, was ich erzähle, aber es ist nicht ausschließlich positiv. Also ganz ohne bisschen den einen oder anderen deprimierenden Fakt werden wir vermutlich nicht auskommen.
Ja, ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, fürchte ich. Aber solange nicht auch die guten Sachen Scherze sind, ist alles in Ordnung. Nee. Wir freuen uns über jedes Stückchen Positivität.
Also Scherze kann schon geben, aber wenn wir irgendwie was sagen, was nicht stimmen sollte, dann war es ein Fehler von uns und kein absichtlicher April-Scherz.
Ja, stimmt.
Also ihr müsst jetzt nicht nach irgendwelchen Scherzen suchen in dieser Folge. Wir haben keine eingebaut.
Absichtlich, ja.
Oder haben wir? Nein, haben wir nicht.
Oh, wie fies.
Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Obwohl das, mit dem ich anfange, klingt eigentlich wie ein April-Scherz. Wir fangen heute an und hören auf mit Wissenschaft zu Maßnahmen. Das ist ja etwas, wo wir uns im IPCC-Teil unseres Podcasts schon ausführlich beschäftigt haben. Es geht ja nicht nur um die Naturwissenschaft der Klimakrise, sondern es geht ja auch mittlerweile sehr stark darum, was man tun kann, um die Folgen der Klimakrise abzuschwächen oder sie gar nicht erst zu stark werden zu lassen. Das ist ja etwas, was die Menschen auf der ganzen Welt beschäftigt. Was tun wir? Und es ist nicht so, als hätten wir keine Ideen. Das Problem ist die Umsetzung und das Problem ist die Akzeptanz. Und das ist das, was uns heute beschäftigen wird. Und wir fangen mit der Umsetzung an. Wir haben ja auch beim IPCC-Bericht schon oft darüber gesprochen, dass diverse Länder diverse Strategien entwickelt haben, um ihre Klimaziele, die sie sich selbst gesetzt haben oder die sie im Rahmen des Pariser Klimaabkommens übernommen haben, zu erreichen.
Mal mehr und mal weniger ernsthaft verfolgt, aber sie setzen sie.
Genau. Und die EU hat ja auch entsprechende Klimaziele. Also die EU-Länder haben halt auch die Klimaziele der EU übernommen. Und ich glaube, bis 2040 ist das Ziel der EU gesetzt. Und damit diese EU-Ziele der CO2-Reduktion erreicht werden, müssen die EU-Staaten einen sogenannten nationalen Energie- und Klimaplan entwickeln. Mit der Abkürzung NEPC. Aber ich glaube, die spricht man nicht aus, weil NEPC kann man nicht wirklich gut aussprechen.
Nee, klingt ein bisschen, als hätte man sich irgendwie die Vokale verschluckt.
Ja, also dieser nationale Energie- und Klimaplan soll von allen oder muss von allen Ländern der EU eingereicht werden und der muss vor allem bis Juni 2024, was gar nicht mehr so lange ist, bei der EU eingereicht sein. Ja, und in dem Plan muss drinstehen, wie das Land es erreichen will, die Treibhausgase um 48% zu verringern im Vergleich zu 2005. Das muss da drin stehen. Die diversen Länder haben sowas alles schon eingereicht und man muss da quasi die Details der EU-Bürokratie habe ich jetzt nicht so drauf, aber du musst quasi schon vorab etwas einreichen und dann wird das bewertet und dann wird gesagt, nee, das passt noch nicht, dann müsst ihr nochmal nacharbeiten und der endgültige aktualisierte Plan, der muss eben bis 30. Juni 2024 eingereicht werden. Und das haben eigentlich, glaube ich, schon alle Länder gemacht, es haben fast alle Länder gemacht. Österreich, und wir reden jetzt heute über Österreich. Wir können aber viel davon, was wir über Österreich reden, vermutlich auch auf andere Länder umlegen. Und am Ende werde ich auch ein bisschen noch international und global werden. Mhm. Aber wir fangen mal mit Österreich an. So, ja. Österreich hat einen nationalen Energie- und Klimaplan. Im Dezember 2023, oder ich weiß gar nicht, ob es Dezember war, auf jeden Fall, im Jahr 2023 eingereicht, beziehungsweise die österreichische Klimaschutzministerin, Leonore Gewessler heißt die, von den Grünen, die hat im Oktober eben diesen von der EU verlangten Plan bei der EU eingereicht und kurz danach hat die Europaministerin von Österreich, Caroline Edtstadler, gesagt, nee, Fehlalarm, zurückgezogen, gilt nicht. Mhm. Und das ist, also auch da könnte man eine ganze Folge damit verbringen über die absurde österreichische Politik. Also Österreich wird ja derzeit und noch bis Ende des Jahres, wenn die nächsten Wahlen stattfinden, von einer schwarz-grünen Regierung geführt. Und es wundern sich eigentlich alle, dass die sich nicht irgendwie zerstritten haben, weil die eigentlich komplett zerstritten sind. Also die haben eigentlich fast gar nichts mehr gemeinsam, die ÖVP und die Grünen. Aber sie schaffen es immer noch irgendwie zusammenzuarbeiten. Aber im Wesentlichen, ja, gehen sie sich ständig gegenseitig auf die Nerven. Und in dem Fall hat die ÖVP-Ministerin, also die schwarze Ministerin, die für Europa zuständig ist, gesagt, ja, dieser nationale Energieplan war nicht abgesprochen. Das war einfach nur, haben die Grünen gesagt, wir machen das so und haben das ohne Rücksprache mit dem Koalitionspartner eingereicht. Und die Klimaministerin hat gesagt, ja, nee, wir haben mit allen Ministerien geredet und wir haben es mit allen gemeinsam gemacht und das ist unser nationaler Plan und deswegen haben wir das eingereicht. Also jetzt meine persönliche Meinung im Wissen über die österreichische Politik bin ich geneigt, eher der Darstellung der Klimaministerin zu vertrauen, weil wer österreichische Politik kennt, weiß, wer Caroline Edtstadler ist und weiß, wie die ÖVP derzeit funktioniert und hält es für nicht sehr wahrscheinlich, dass da nicht irgendwelche internen ÖVP-Lobbyismus-Geschichten abgelaufen sind, wo dann irgendwie gesagt hat, nee, wir machen das nicht. Auf jeden Fall läuft es darauf hinaus, dass Österreich aktuell keinen, wie vorgeschrieben, Plan bei der EU eingereicht hat und die EU jetzt auch ein entsprechendes Strafverfahren eröffnet hat. Mhm, und wenn dann eben ja dieser Plan nicht irgendwann kommt, dann wird Österreich auch entsprechend ja viel Strafe zahlen müssen. Tatsache ist es gibt halt diesen Plan, den kann man sich auch anschauen.
Ja.
Und den hat man sich auch angeschaut, weil der ist ja nicht aus dem Nichts gekommen.
Genau, ich wollte gerade sagen, wie ist er überhaupt entstanden? Wissenschaftlich?
Ja, also doch schon, ja, also okay. Die stimmt schon auch mit wissenschaftlicher Einbindung, wie auch immer, aber jedenfalls gibt es diesen Plan und den kann man sich auch anschauen und der wurde auch von der Wissenschaft angeschaut. Das Problem ist, dieses ursprüngliche Papier, dieser ursprüngliche Plan, wenn der so umgesetzt wird, wie er eingereicht wurde oder wie ursprünglich entwickelt wurde, dann fehlen uns da 13%. Das heißt, wir können mit diesem Plan Österreich, unsere Treibhausgasemissionen nur auf 35% weniger hinkriegen, was eh auch nicht schlecht ist, aber es soll halt 48% sein. Das ist die gesetzliche Vorgabe. Das heißt, uns fehlen 13%. Und deswegen muss eben dieser Plan aktualisiert werden und muss dann eben bis Ende Juni nach Brüssel übermittelt werden, sodass da drin steht, wir schaffen 48%. Das ist die Vorgabe.
Das ist ja auch echt, also das ist ja auch viel. Also 13% ist nichts, was man vernachlässigen kann, ne?
Jedenfalls lag dieser Plan mit der entsprechenden Lücke seit letztes Jahr im Sommer öffentlich bereit und es konnten alle, die wollten, kommentieren. Ja, und konnten sagen, Leute, ich fände es gut, wenn ihr noch das macht und noch das macht. Und das ist passiert. Ja, das ist diese Konsultation, die stattgefunden hat und die kann man sich auch anschauen, denn, und das wird das Hauptthema sein, die wurde jetzt quasi evaluiert von der Wissenschaft, also unabhängig. Die haben sich all diese ganzen Stellungnahmen, Kommentare und so weiter angeschaut und aus diesen Kommentaren quasi eine Bewertung erstellt und diese Bewertung dann entsprechend im Maßnahmencluster umgesetzt und geschaut, was ist gut, was ist schlecht. Und das werden wir uns anschauen, was das gebracht hat. Aber zuerst können wir vielleicht kurz einen Blick auf diese Kommentare werfen, weil das ist wirklich toll. Also der nationale Energie- und Klimaplan lag seit Sommer 2023 zur Kommentierung bereit. Das sind insgesamt über 1400 Vorschläge eingegangen. Ja, und wenn man sich anschaut, wer da was kommentiert hat, ja, das waren wirklich alle möglichen Leute. Also ich habe in den Shownotes einen Link, wo man draufklicken kann auf diese Maßnahmentabelle. Die ist sehr, sehr umfangreich. Wie gesagt, kann man sich wirklich bis zum Ende durchscrollen. Das geht eben bis 1408.
Herrje, da muss man ja auch groß machen, vergrößern. Ihr habt hoffentlich große Bildschirme. Ja.
Aber wie gesagt, da kann man sich wirklich auch anschauen, wer da Stellungnahmen abgegeben hat. Das ist wirklich komplett, das ist eben hier Politik hat.
E-Fuel Alliance.
Ja, aber es hat wirklich so, die Politik hat Stellungen abgegeben, also hier Amt der burgenländischen Landesregierung zum Beispiel oder die Stadt Wien oder die niederösterreichische Landesregierung, aber eben durchaus auch wissenschaftliche Einrichtungen. Ja, Privatpersonen haben auch Stellungnahmen abgegeben, aber eben auch NGOs wie zum Beispiel Scientists for Future, Greenpeace, die letzte Generation, das Klimavolksbegehren oder der Verein Klimarat, da haben wir auch schon mal vor langer Zeit drüber gesprochen, dass eben in Österreich auch ein Klimarat eingerichtet wurde, auch von der Regierung, wo eben repräsentative Menschen aus der Bevölkerung ausgesucht wurden, die dann eben informiert von der Wissenschaft sich selbst überlegen sollten, was Maßnahmen wären, als quasi Handlungsgrundlage für die Politik. Die Politik hat das im Wesentlichen ignoriert, weswegen die Leute, die da in diesem Klimarat gesessen sind, danach einen Verein gegründet haben, um selbstständig ihre Anliegen, die sie da selbst erarbeitet haben, weiterzutreiben. Der hat auch, dieser Verein, sich gemeldet. Also es ganz viele Firmen sind natürlich dabei. Also ganz viele Leute haben da eben entsprechende Maßnahmen abgegeben. Ja, also es sind 15 Stellungnahmen von Privatpersonen, 22 von NGOs, 10 von Gebietskörperschaften, 27 von Interessensvertretung, 15 von Unternehmen, 4 aus wissenschaftlichen Einrichtungen und 7 aus der Kategorie Andere, was immer auch Andere sein mag. Und in diesen über 100 oder fast oder exakt 100, glaube ich sogar, Stellungnahmen sind eben insgesamt 1408 vorgeschlagene Maßnahmen drinnen. Ja, also jede Menge. Also wie gesagt, da ist wirklich alles drin. Auch irgendwie, keine Ahnung, der WWF sehe ich hier, den Verkehrsclub Österreich, der ÖAMTC, was sowas wie der ADAC in Österreich ist, der österreichische Städtebund. Also ist wirklich spannend. Wer viel Zeit hat, kann da sich alles durchlesen. Ja, die österreichische Ärztekammer. Ja, alles ist da drin. Und jetzt gibt's da halt diese Unmengen an Maßnahmen. Ja, also es reicht von sehr detailliert bis zu ganz simpel, wo drin steht, hier Tempo 100 auf der Autobahn und so weiter. Also wirklich.
Oh, stimmt. Das habe ich auch öfter jetzt in der Liste gesehen, wo sie kommentiert haben. Ja, Tempo 180.
Und wie gesagt, man kann das auch alles anklicken und sich dann wirklich ganz detailliert anschauen, was die Leute aufgeschrieben haben. Also in dieser Tabelle ist quasi nur die Institution oder die Person, die Maßnahme vorgeschlagen hat, plus einem kleinen Kommentar. Aber wenn man dann draufklickt, kommt man dann auch zu dieser detaillierten Stellungnahme. Also da kann man sich wirklich. Ja. Und das hat offensichtlich auch die Wissenschaft gedacht, dass das spannend ist, weswegen sie sich eben das alles im Detail angeschaut hat. Ja, also das CCCA-Netzwerk in Österreich, das ist, ja, ich weiß gar nicht, wie man das CCA-Netzwerk genau beschreibt. Das ist sowas wie, ja, unser IPCC, wenn man so will. Also das Climate Change Center Austria. Das ist so eine Kooperation von allen möglichen Forschungseinrichtungen in Österreich, die sich mit Klima beschäftigen. Und die haben sich jetzt das alles angesehen. Ja, all diese Maßnahmen im Hinblick auf Wirksamkeit, vor allem eben auf Wirksamkeit zur Erreichung der Ziele dieses nationalen Energie- und Klimaplans. Und haben das eingeteilt in 79 Maßnahmencluster. Also das geht irgendwie so, Verkehr zum Beispiel war ein Cluster oder Energie ist ein Cluster, Gebäude ist ein Cluster. Und haben halt dann eingeteilt in unterschiedliche Effektivitätsklassen und dann probiert, ja, alles wirklich durchzurechnen, durchzusimulieren, was bringen die und welche Maßnahmen helfen uns, diesen Plan doch noch zu erfüllen. Dafür gibt es einen Bericht, der ist vor ein paar Wochen, in dem Fall schon ein paar Monate, ich glaube irgendwann im Februar war es, erschienen. Das ist eben ein durchaus langer Bericht, 320 Seiten hat dieser Bericht. Das ist der Bericht Nationaler Energie- und Klimaplan für Österreich, wissenschaftliche Bewertung der in der Konsultation 2023 vorgeschlagenen Maßnahmen. Hat 319 Seiten.
119. Ja, ist gut. Uns schockt das ja nicht.
Ja, nee.
Aber mehr so.
Kann man sich anschauen. Die Pressekonferenz ist auch als YouTube-Video verfügbar, wenn ich mich richtig erinnere. Das schmeiße ich auch noch in die Shownotes. Wer die 319 Seiten nicht lesen will, sondern sich nur anhören will, was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu sagen haben, die den Bericht erstellt haben in der Pressekonferenz dazu, kann sich das Video anschauen. Aber wir schauen jetzt nicht alle 319 Seiten an, das werden wir nicht schaffen, aber wir gehen einmal so grob durch. Wir müssen uns zuerst anschauen, wie diese Maßnahmen eingeteilt worden sind. Also sie haben Priorität 1, 2 und 3 definiert. Priorität 1 sind Maßnahmen, wo sie festgestellt haben, okay, dies haben ein besonders hohes Treibhausgas-Emissionsreduktionspotenzial. Gott, was für ein Wort. Treibhausgas-Emissionsreduktionspotenzial.
Das ist so deutsch.
Ja, stimmt.
Tut uns leid.
Ja, aber ja, es ist ein offizielles Wort. Treibhausgas-Emissionsreduktionspotenzial.
Und das macht total Sinn. Das ist das Schlimme, ja.
Ja, und das taucht auch im Kontext einer Treibhausgas-Emissionsreduktionspotenzialsanalyse. Ja. Mhm. Beziehungsweise ich habe einen Treibhausgas-Emissionsreduktionspotenzialsanalysebericht gelesen. Ja, könnte man doch ewig so weiterführen, das Spiel. Deutsch ist eine spannende Sprache. Mhm. Egal. Da wollen wir uns jetzt nicht aufhalten damit. Jedenfalls, Priorität-1-Maßnahmen sind die, die halt besonders effektiv sind, wenn es darum geht, Treibhausgasemissionen zu reduzieren, was wir wollen. Dann gibt es Priorität 2, das sind logischerweise die, die halt ein geringeres Reduktionspotenzial aufweisen. Und dann gibt es noch Priorität 3, das sind Maßnahmen, die, ich zitiere, wesentliche Zielkonflikte aufweisen oder insgesamt kontraproduktiv sind. Ja, also wo Leute anscheinend was vorgeschlagen haben, was ein Blödsinn ist, ja, aus wissenschaftlicher Sicht.
Ich meine, aber vorschlagen kann man es ja trotzdem mal, ja.
So, und die erste grobe Klassifikation war, von diesen ganzen Maßnahmen 671 sind Priorität 1, 697 sind Priorität 2 und 59 sind Priorität 3. Also überwiegend, was sind Maßnahmen vorgeschlagen, die was bringen?
Finde ich gut. Das ist eine gute Statistik. Ja. Ja.
Und vor allem, das zeigt uns schon, es gibt, und damit sind wir jetzt beim positiven Aspekt dieser Folge, wir wollen ja positiv sein, es gibt viel, was man tun kann. Ich meine, immerhin 671 Maßnahmen der Priorität 1, 697 der Priorität 2. Das ist viel, was man tun kann.
Ja.
Und jetzt schauen wir uns da ein bisschen was im Detail an. Also ich schaue es nicht ganz im Detail an. Ich werde nicht alle jetzt hier 1400 Maßnahmen durchgehen, logischerweise. Ich werde nicht mal alle Maßnahmencluster durchgehen, weil die haben natürlich auch dann jetzt nicht jedes einzelne Maßnahmendokument, das da eingereicht wurde, jedes einzelne Ding, das irgendwer irgendwo hingeschrieben hat, im Detail jetzt in ihrem Bericht erwähnt, sondern sie haben das in Cluster zusammengefasst. Ja, also wie gesagt, insgesamt waren es 79 Maßnahmencluster. Bereich Verkehr waren insgesamt 9 Cluster, im Bereich Energie waren 17, Gebäude 10 und so weiter, Land- und Forstwirtschaft 13, Abfall- und Kreislaufwirtschaft 5, Gesundheit 5, dann Governance und Recht 7, Forschung und Bildung 6 und Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 7. Also sie haben diese 1400 Einzelmaßnahmen in 79 größere Maßnahmencluster zusammengefasst und die dann.
Also sowas wie Sektoren quasi.
Ja, so ungefähr. Wir werden es dann gleich sehen, wenn wir sie durchgehen. Aber wir haben quasi insgesamt 79 Metamaßnahmen, wenn man so will. Und die dann nochmal eben in diese Bereiche Verkehr, Energie, Gebäude, Land, Forstwirtschaft, Abfall, Kreislaufwirtschaft, Gesundheit, Governance, Forschung und Wettbewerb eingeteilt. Und dann jeweils gesagt, was da drin steht und warum die sinnvoll sind, beziehungsweise was sinnvolle Maßnahmen in den Bereichen sind. Wie gesagt, wir schauen uns jetzt mal nur die Priorität 1 Maßnahmen an, weil sonst kommen wir zu gar nichts mehr. Und ich werde auch nicht alle erwähnen, das kann man sich auch in dem Bericht, in der Zusammenfassung, die am Anfang des Berichtes, das sind so ein paar Seiten, ist alles schön zusammengefasst, da kann man sich eben nochmal die Tabellen oder die Listen anschauen aus den einzelnen Bereichen, die Priorität 1 Maßnahmen. Wie gesagt, ich werde nicht alle aufzählen, sondern so einen repräsentativen Überblick geben. Und wir fangen gleich an mit Verkehr. Ja, beziehungsweise Verkehr, Raumplanung und Stadtentwicklung, wie der Bereich heißt.
Ich hatte ganz kurz die Angst, dass du sagst Raumfahrt.
Nee, da
Raumplanung, okay. Ja,
also ich glaube, Österreichs Klimastrategie in Sachen Raumfahrt ist aktuell noch drauf zu verzichten.
Klug, ja.
Obwohl wir natürlich, ja, könnten wir überall Raketen starten, aber nee, machen wir nicht.
Macht ihr nicht, nee, ja, nee. Wegen des Klimas.
Ja, genau, ja, das ist der Hauptgrund. Nee, aber Raumplanung. Hast du eine Idee, was eine Priorität-1-Maßnahme im Bereich Verkehr sein könnte?
Keine Autos mehr?
Okay, natürlich.
Ja, gut, das wäre jetzt extrem. Nein, ich sag mal, Priorität 1 könnte tatsächlich sein, Begrenzung auf bestimmte Geschwindigkeiten, weil wir wissen ja, dass das recht effektiv ist.
Genau, hier steht auch drin, Reduzierung der Tempolimits auf Autobahnen auf 100 km/h, auf Rheinlandstraßen auf 80 km/h und im Ortsgebiet auf 30 km/h. ja, ist eine der Maßnahmen, die da wirklich signifikant wirksam werden. Oder eben natürlich auch Anreize schaffen für den Umstieg auf alternative Mobilität. Mhm. Ja, oder auch ein wichtiger Punkt, Einführung der Kostenwahrheit im Verkehr durch eine umfassende ökosoziale Steuerreform, Gebührenanpassung und Abschaffung kontraproduktiver Subventionen.
Ja, also nicht mehr dieses, wieso soll ich denn für euer ÖPNV-Ticket bezahlen, aber niemand beschwert sich dafür, dass man für die Straßen aller bezahlt.
Zum Beispiel, ja. Oder ja, auch verstehe. Irgendwie hier, also sagen wir auch eine flächendeckende Tages- und Fahrzeugtypabhängige Straßenmaut für Personen- und Güterverkehr. Und auch wichtig, Einführung eines Erfolgsmonitorings und die Einbeziehung aller gesellschaftlichen Gruppen, einschließlich älterer Personen und Personen mit besonderen Bedürfnissen.
Ja, sehr gut.
Ja, also das ist in dem Fall weniger überraschend, das, was man tun sollte, um im Verkehr die sinnvollen Maßnahmen zu erreichen. Energie, Industrie und Infrastruktur, auch wenig überraschend, schneller Ausbau aller Energienetze. Ja, weil wenn wir erneuerbare Energien ausbauen, dann müssen auch die Energienetze entsprechend ausgebaut werden, müssen die Speicherfähigkeiten entsprechend ausgebaut werden und so weiter. Also das ist absolut notwendig. Dann auch wenig überraschend erneuerbare Energien. Und da ist Österreich ein Spezialfall, weil in Österreich, aber in Österreich haben wir ja schon einen halbwegs guten Energiemix, weil Österreich sehr viel Wasserkraft hat. Wir haben halt viele Berge, viele Flüsse, die darunter fließen. Und das heißt, wir haben sehr viel Wasserkraft und drum neigt Österreich oder neigen Bereiche der österreichischen Politik auch gerne dazu zu sagen, ja, wir haben das ja alles schon, brauchen wir ja nicht mehr. Das Problem ist, die Wasserkraft, steht auch in dem Bericht drin, die ist im Wesentlichen fertig ausgebaut oder hochgradig ausgebaut. Also da können wir...
Ihr seid schon so effizient, wie es geht und nutzt das alles. Ja,
also da müssen wir noch neue Flüsse bauen, bevor wir neue Wasserkraftwerke bauen können.
Neue Flüsse bauen ist jetzt ein bisschen schwierig, glaube ich.
Ja, also wenn wir erneuerbare Energien ausbauen, dann müssen wir uns auf Photovoltaik, Windkraft konzentrieren, Geothermie, Solarthermie und Abwärmenutzung auch natürlich, aber vor allem Windkraft. Also Windkraft in Österreich noch massiv unterausgebaut. Da gibt's, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, ganze Bundesländer, wo kein einziges Windrad steht, vor allem im Westen. Ja, obwohl da hätten wir nicht.
Die kennen wir hier auch.
Ja. Und es ist wirklich so, in Niederösterreich, da wo ich wohne, war erst vor kurzem eine Abstimmung, da haben 5 so kleine Ortschaften im Waldviertel, es ist da so an der Grenze zu Tschechien, abgestimmt über Windkraft und Windparks, und weil es da so große Widerstände gab und die Politik hat gesagt, nee, machen wir nicht, und die Bevölkerung hat scheinbar auch gesagt, nee, machen wir nicht. Aber dann haben sie immer gesagt, okay, wir stimmen jetzt doch mal ab drüber. Und dann haben immerhin, entweder das waren 3 von 5 oder 5 von 7, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich suche es nachher noch raus und tue es in die Shownotes, einen Bericht dazu. Aber auf jeden Fall eine Mehrheit der Ortschaften haben gesagt, nee, wir hätten das doch gerne. Also die Bevölkerung ist oft gar nicht so negativ eingestellt, wie man glaubt. Aber dazu kommen wir später noch. Ja, aber das auf jeden Fall ausbauen. Ja, also hier Windkraft und so weiter. Was auch wichtig ist, das klingt so langweilig, Raumordnungsprogramme beziehungsweise Energieraumpläne. Klingt öde, aber ist wahnsinnig.
Klingt so, als könnte man damit keine Wahlen gewinnen.
Ja, ist aber wahnsinnig wichtig, weil wenn du was bauen willst, ich kann ja nicht einfach irgendwo hingehen und sagen, ich baue ein Windrad dahin. Also ich kann ja nicht überhaupt nirgendwo hingehen und sagen, ich baue irgendwas irgendwo hin, weil gibt ja entsprechende Gesetze und so weiter. Aber wenn vorab schon mal untersucht wurde, wo ist es gut, was hinzubauen, welche Art von erneuerbare Energie kann ich an welchen Standorten nutzen? Welche Flächen können ausgewiesen werden für das oder können nicht ausgewiesen werden für dieses? Ja, wenn solche Programme schon existieren, tue ich mir wesentlich leichter beim Bauen, als wenn ich erstmal die ganze Bürokratie irgendwie anwerfen muss, um herauszufinden, ob ich irgendwo was hinstellen kann.
Ja, kann und darf, ja.
Dann Wasserstoff. Wasserstoff.
Oh, ja. Oh, das ist ja kontrovers, ja. Und das ist Maßnahme Kategorie 1.
Nach dem Wasserstoff kommt noch was. Also okay, Wasserstoff, sagen Sie, soll künftig vor allem in industriellen Prozessen und Hochtemperaturanwendungen verwendet werden. Hatten wir auch schon, als wir über die Stahlindustrie gesprochen haben. Und Österreich hat ja eine vergleichsweise große Stahlindustrie und die muss man auch irgendwie dekarbonisieren. Und das kann man zum Beispiel mit Wasserstoff machen. Und man kann Wasserstoff auch als Pufferspeicher anwenden. Ja, also auch wieder sehr vereinfacht gesagt, wenn die Windräder gerade laufen und die Sonne scheint, aber wir nicht so viel Strom brauchen, ja, dann machen wir halt da Wasserstoff mit der neuen erneuerbaren Energie, sagen wir grünen Wasserstoff, der steht dann rum. Und wenn wir dann mal irgendwie wenig Wind und wenig Sonne haben, ja, dann können wir aus dem Wasserstoff wieder Energie machen. Ja. Mhm. Also das kann man machen. Und steht auch drinnen, Wasserstoff ist keine Alternative zur Elektrifizierung der Raumwärme und Mobilität. Also wir heizen nicht mit Wasserstoff und wir fahren nicht mit Wasserstoff, zumindest nicht im Privat-Pkw. Das bringt nichts.
Gut, gut, sehr gut. Beruhigt.
Ja. Gebäudesektor, der nächste. Da das Thema, das auch in Deutschland sehr populär war, es braucht eine Wärmepumpeninitiative. Der Bericht, das wäre auch sehr, sehr effektiv. Ja, nicht irgendwie ein Quatsch mit Wasserstoff durch Gasleitungen schicken oder sowas, sondern baut Wärmepumpen hin, die funktionieren sehr, sehr gut. Die funktionieren schon lange, das System ist bekannt. Es ist, wie gesagt, Wärmepumpe ist wie ein Kühlschrank, nur umgekehrt. Also wir wissen, wie das funktioniert, das Zeug.
Ja, funktioniert auch effektiv. Also das ist wirklich, ja, do it.
Ja, was auch wichtig ist, gerade in Österreich, ein effektives zentrales System für Leerstands- und Brachflächenmanagement. Weil Österreich leidet, so wie kein anderes Land, unter einer Bodenversiegelungspandemie, wenn man so will. Also ich glaube, Österreich gehört zu den Ländern in Europa, wo am meisten Boden versiegelt wird. Wir bauen wirklich Unmengen Zeugs irgendwo hin. Jede noch so kleine Ortschaft hat ein massives Industriegebiet, wo 5 große Supermärkte stehen. Ich glaube, auch da müsste man sich mal genauer anschauen. Ich glaube, Österreich ist auch eines der Länder in Europa, die die höchste Supermarktdichte haben, weil wir so viele unterschiedliche Supermärkte haben in Österreich aus historischen Gründen. Das heißt, du brauchst nur irgendwo aus einem kleinen Dorf rausfahren, dann hast du da hier den Billa und den Spar und den Lidl und den Hofer und alle nebeneinander und alle mit großen Parkplätzen davor und alle mit entsprechenden Straßen davor und dann noch die Baumärkte und alles. Also Österreich versiegelt Boden, als gäbe es keinen Morgen mehr, was es auch nicht geben wird, wenn wir weiter so Boden versiegeln. Wobei man natürlich auch anders arbeiten könnte, indem man zum Beispiel schaut, was für Gebäude stehen denn schon rum, die vielleicht gerade keiner braucht. Und das müsste man halt irgendwie effektiv und zentral managen, weswegen es ein effektives zentrales System für Leerstands- und Brachflächenmanagement braucht, ist eine der effektiven Maßnahmen. Haben wir nicht, aber wäre schön. Und eine, sagen Sie auch, Klimareform der gesamten Wohnrechtsmaterie, also alle ganzen Gesetze, Mietrechts, Wohnungseigentumsgesetz, Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, keine Ahnung, was da drin steht, aber da sollte auf jeden Fall überall irgendwo Klima drinstehen. Oder abgestimmt werden.
Sollte Klima ja.
Land- und Forstwirtschaft, der Bereich.
Okay, das finde ich spannend, ja.
Ja, da ist auch etwas, was sehr naheliegend ist. Reduktion der Tierbestände, insbesondere von Rindern.
Ach so, ich war gerade kurz dabei, dass du sagtest, wir müssen Wildschweine. So.
Nee, das nicht.
Nee, okay, gut, Landwirtschaft, ja.
Ausgenommen, sagen sie, Weidehaltung auf Almen, aber ansonsten diese ganze Massentierhaltung, diese großen, muss man halt irgendwie reduzieren. Ja.
Ja, Massentierhaltung sowieso generell auch noch aus anderen Gründen, aber erst recht aus der Menge an Treibhausgasen.
Genau. Reduktion des Nutzungsdrucks auf den Wald.
Nutzungsdrucks auf den Wald. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Dass man den Nutzungsdruck auf den Wald reduziert. Nein, also
ist damit gemeint?
Holzproduktion.
Also okay, genau. Meine Vermutung war jetzt auch, dass man sagt, wir müssen den Wald nutzen, anstatt dass er einfach nur da ist, um uns gut zu tun, uns Menschen und dem Klima. Okay.
Ja, der Rest sind eher so ein bisschen technischere Maßnahmen, auch wieder im Gesetzesmaßnahmen und so weiter. Aber Abfall- und Kreislaufwirtschaft ist auch noch ein interessanter Sektor. Da ist auch eine Maßnahme ganz vorne, von der ich dachte, die soll es eigentlich schon längst geben, aber anscheinend gibt es nicht, denn eine Priorität-1-Maßnahme, die noch gemacht werden sollte, ist Treibhausgas-Monitoring der Abfallwirtschaft.
Anscheinend, ich dachte, alle monitoren ihr Treibhaus.
Anscheinend nicht. Die Abfallwirtschaft anscheinend nicht, weswegen wir sowas brauchen.
Ja, vielleicht ist ja nicht umfassend. Also ich meine, vielleicht sind da nicht alle Aspekte, die berücksichtigt werden, weil es ja öfter mal so ein Teil-Reporting nur so ist, wie mit den Straßenkosten,
ja, vielleicht.
Teil sichtbar werden.
Ja, vielleicht. Ja, Carbon Capture and Storage bei Müllverbrennungsanlagen.
Ja.
Sagen Sie auch. Also das ist etwas, wo man dieses Carbon Capture and Storage tatsächlich machen kann. Ja, bei den Müllverbrennungsanlagen, da hat es ein hohes Treibhausgaseinsparungspotenzial, sagen Sie. Vor allem, wenn die Müllverbrennungsanlagen in Zukunft diesem europäischen ETS-Ding, dem Kohlenstoff Zertifikathandel und so weiter unterworfen sind.
Ach ja, ja, stimmt. Ich mag es, wie man die Leute immer wieder mit Geld kriegt. Oh, demnächst kostet es Geld. Oh, dann sollten wir was tun. Es ist so schade. Aber ja, wenn es funktioniert.
Ja, also da ist auch einiges zu tun. Und dann ja der Bereich, der auch relativ klar ist, Governance und Recht, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Ja. Es braucht verbindliche, übergeordnete und sektorspezifische Ziele oder kurz gesagt ein Klimagesetz, was Österreich ja immer noch nicht hat, was auch, um wieder zurück zum Anfang zu kommen, eins der großen Streitpunkte in der österreichischen Regierung ist. Die Grünen sagen, wir brauchen das und wir hätten es eigentlich eh schon fertig geschrieben. Und die ÖVP sagt, nee, da muss noch ganz viel gestrichen werden, das kann man noch nicht veröffentlichen. Und deswegen gibt es kein Klimagesetz in Österreich, immer noch nicht und wird auch keins geben bis zur nächsten Wahl und nach der nächsten Wahl. Ja, vermutlich kann man froh sein, wenn wir überhaupt noch halbwegs vernünftige Gesetze haben nach der nächsten Wahl in Österreich. Weil,
oder Rechte.
Ja, also aber das wäre auf jeden Fall wichtig, haben wir auch schon oft genug gesagt, Klimagesetze sind wichtig. Und was auch wichtig ist, ist die öffentlichen Finanzen auf Klimawirksamkeit zu prüfen. Dass das quasi so ein Standardprozess ist, sobald der Staat irgendwo Geld ausgibt, dass geschaut wird, was bringt das dem Klima? Was schadet das dem Klima? Was passiert da? Wie funktioniert das? Öffentliche Finanzen, nicht nur die, die die Klimaschutzmaßnahmen finanzieren, sondern alle Maßnahmen sollten eben getestet, abgecheckt werden auf die entsprechenden Klimafolgen. Das wäre auch sehr, sehr effektiv. Mhm. Gesundheit. In der Gesundheit steht zum Beispiel drin, Erarbeitung eines Masterplans zur nachhaltigen Ernährung und das Reformieren der Ernährungspyramide, strategische Preisgestaltung von Lebensmitteln und klimafreundliche Speisepläne in öffentlichen Einrichtungen. Ja, unter dem Aspekt natürlich Übergang zu einer vorwiegend pflanzenbasierten Ernährung.
Ja, das ist ja immer eine gute Idee und wir haben ja schon festgestellt, dass das ganz oben steht. Hätte ich jetzt aber bei der Strategie nicht erwartet.
Ja, nein, es ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt und auch etwas Quantifizierung des Nichthandelns im Blick auf Gesundheitsfolgen und ökonomische Auswirkungen. Also, dass man wirklich einmal quantifiziert, nicht nur irgendwie, wenn es wird heiß und dann ist es unangenehm, sondern dass man wirklich genau sagt, ja, es wird heiß und das kostet uns gesundheitlich genau das und das kostet uns wirtschaftlich genau das.
Das finde ich tatsächlich genauso interessant wie dieses, wir machen die Kosten für die Straßen sichtbar, wir machen die Kosten fürs Nichtstun sichtbar. Weil offensichtlich, wie gesagt, ne, motiviert das bestimmte Bereiche der Bevölkerung finanziell was zu tun.
Genau. Die anderen beiden Punkte, die letzten beiden lasse ich noch raus, Forschung und Bildung, da schreibt auch der Bericht, dass das alles eher ein bisschen vage formuliert ist, was da drin stand und deswegen schwer zu evaluieren. Aber ein Ding, was natürlich klar ist, auch das, was wir schon vor ein paar Folgen besprochen haben, also Ausbildungsmöglichkeiten für qualifizierte Fachkräfte für die Dekarbonisierung des Verkehrsgebäude- und Energiesektors sind eine Notwendigkeit, steht da zum Beispiel drin. Ja, also die Ausbildung muss dann auch entsprechend reformiert werden, dass all das getan werden kann von qualifizierten Menschen, was getan werden muss. Mhm. Und im Bereich Wettbewerb und Innovation steht auch halt viel drinnen. Unter anderem steht explizit drinnen, ich zitiere, die Anwendung von Carbon Capture and Storage darf den notwendigen strukturellen Wandel und den Ausstieg aus fossiler Energie nicht verzögern. Also das hat schon seine Rolle, Carbon Capture and Storage, das haben wir auch in vergangenen Folgen erwähnt, aber es darf nicht die Rolle spielen zu sagen, ja, wir machen jetzt das und ansonsten machen wir nichts.
Mhm. Nee, wir machen nur eine.
Ja, also wie gesagt, ihr könnt euch gerne diesen kompletten Bericht durchsehen. Die Zusammenfassung hat so ungefähr, ja, sind das irgendwie so 10 Seiten oder so ungefähr. Und dann kommt halt das Ganze im Detail, wo alle Maßnahmen nochmal aufgelistet sind. Die ganzen Cluster, die ganzen Methoden, wie das gemacht worden ist, das lasse ich jetzt aus. Das, was wichtig ist zu sehen, ist, dass es sehr viele Maßnahmen gibt, die umsetzbar wären. Ja, und das sagen auch die Leute, die beteiligt waren. Ich bringe jetzt noch 2 Zitate aus der Pressekonferenz. Das sagt der Karl Steininger vom Wegener Center der Uni Graz, das ist ein Klimaforschungsinstitut, der sagt, eine breite Palette hoch empfehlenswerter weiterer Maßnahmen liegt nun bewertet am Tisch. Mit der Umsetzung eines ausreichend großen Anteils daraus kann Österreich seine Klimaziele klar erreichen. Ja, das ist nämlich die Haupterkenntnis aus dieser Bewertung. Wenn wir diese Maßnahmen, die jetzt da neu vorgeschlagen worden sind, sinnvoll in den nationalen Energie- und Klimaplan integrieren, dann ist diese Lücke von 13% keine Lücke mehr, sondern geschlossen. Also wir können unseren Plan erfüllen, wenn wir ausreichend sinnvoll und ausreichend viele dieser neuen Maßnahmen in den neuen Plan integrieren. Und das ist prinzipiell eine gute Nachricht.
Das ist auf. Ich wollte gerade sagen, es ist prinzipiell eine gute Nachricht. Sie ist ein bisschen bepackt mit vielen Wenn.
Ja, zu den Wenns kommen wir dann noch.
Ja, okay, gut. Gut. Aber es ist erstmal eine gute Nachricht. Ja, die nehme ich, wir nehmen die jetzt an.
Ja, und das zweite Zitat, das stammt von Kevan Rihari vom IASA in Luxemburg. Das hatten wir auch schon ein paar Mal. Das ist auch dieses Institute of Applied Systems Analysis, die auch sehr, sehr viel Klimazeug machen, wo auch Daniel Huppmann arbeitet, der in Folge 2 zu Gast war bei uns. Und Kevan Rihari ist einer der führenden Klimaforscher weltweit. Und der sagt, Österreich hätte die Möglichkeit, mit Umsetzung dieser Maßnahmen auch innerhalb Europas wieder zu den Vorreiterländern zumindest aufzuschließen und die Gefahr des Innovationsrückstandes wieder zu bannen.
Die Gefahr zu bannen. Aber ich finde, du hast recht. Das ist, ja, mehr drastische Sprache kann da vielleicht helfen.
Genau. Also wir sind jetzt bei dem Punkt, wo man sagen kann, man kann was tun. Es gibt sehr, sehr viel, was man tun kann, 1408 Maßnahmen, beziehungsweise ja nicht ganz 1408, ein bisschen Quatsch war auch dabei, aber man kann was tun und jetzt muss man es tun, aber, und da sind wir bei den Wenns, es geht ja nicht, ja, die Bevölkerung ist ja dagegen, die wollen das ja alle nicht. Ist so etwas, was die Politik alle gerne denkt. Deswegen, und das fand ich wirklich schön, ist parallel zu dieser Studie auch noch eine zweite Studie erschienen, und zwar von der Wirtschaftsuniversität in Wien, und zwar eine Studie mit dem Titel Erste Einblicke in die Ergebnisse gesellschaftlicher Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen. Das heißt, es ist noch gar nicht der komplette Bericht, sondern es ging um einen Bericht, der untersucht, wie gesellschaftlich akzeptiert sind Klimaschutzmaßnahmen. Und zwar wirklich auch abgestimmt auf diese Cluster, die wir gerade gehabt haben. Also die haben quasi nicht nur geschaut, was bringt das fürs Klima, sondern akzeptiert die Bevölkerung das? Will die Bevölkerung das?
Ja, und?
Ja, das ist, also sie haben jetzt noch nicht alle, wie gesagt, das sind erste Einblicke, heißt der Bericht, also es ist noch nicht alles drin, aber sie haben zumindest 28 solcher Cluster sich angeschaut, haben eine repräsentative Erhebung gemacht, also 1500 Leute insgesamt, die repräsentativ waren, und haben gezeigt, dass 24 der 28 eine hohe oder sehr hohe Akzeptanz aufweisen. Ja, also so gut wie alles, was da untersucht wurde, findet die Bevölkerung gut, sagt sich, ja klar, können wir machen. Nur 3 dieser Maßnahmen haben eine geringe Akzeptanz oder sogar eine Ablehnung. Und jetzt darfst du raten, wo in diesen Bereichen, die wir gerade gehabt haben, die Maßnahmen sind, die den Leuten nicht gefallen.
Autofahren irgendwie regulieren und pflanzenbasierte Ernährung.
Nee, gar nicht mal die pflanzenbasierte Ernährung. Autofahren. Alle drei sind aus dem Bereich Verkehr.
Nein.
Man kann auch da in den Bericht reinschauen. Sie haben das aufgeteilt in Pull-Maßnahmen und Push-Maßnahmen. Ja, also Pull-Maßnahmen heißt halt im Wesentlichen, du machst halt was, wo du probierst, die Bevölkerung dazu zu motivieren, sich klimafreundlich zu verhalten, also Öffi-Netz ausbauen. Ja, das ist, wenn das öffentliche Verkehrsnetz gut ausgebaut ist, dann kann man sich denken, neigt die Bevölkerung vielleicht auch dazu, das öffentliche Verkehrsnetz zu benutzen. Das wäre eine Pull-Maßnahme. Eine Push-Maßnahme wäre es, irgendwie Autos zu verbieten. Ja, weil dann wirst du quasi gepusht in die Öffis und nicht gepullt. Ja, also ich glaube, es ist klar, so Push-Maßnahmen sind Verbote und sowas. Also wirklich gesagt, okay, das gibt's jetzt nicht mehr. Und Pull-Maßnahmen sind, ja, wäre nett, wenn ihr es tun würdet. Jetzt vereinfacht gesagt. Die Pull-Maßnahmen im Verkehr, die haben eigentlich alle sehr, sehr hohe Zustimmungswerte. Also Infrastrukturausbau für Rad- und Fußweg, öffentliche Verkehrsmittel ausbauen am Land, öffentliche Verkehrsnetze allgemein ausbauen. Alles super, gibt so gut wie keine Ablehnung. Push-Maßnahmen dagegen, die sind sehr, sehr unbeliebt in Österreich. Also Tempo 100, Tempo 80, Tempo 30 gibt's hauptsächlich Ablehnung. Da sind die Ablehnungswerte so eingeteilt in unterschiedliche Grade der Ablehnung. Aber wenn du mal das Ablehnende insgesamt zusammennimmst, kommst du fast überall auf fast 50%. Und auf jeden Fall ist die Ablehnung größer als die Zustimmung. Wenn du den Stopp der Verbrenner, also Verbrennerverbot ab demnächst, das hat die höchste Ablehnung. Und wie gesagt, Tempo 100 ist auch noch, das fand ich auch überraschend, also Tempo 100 ist anscheinend unbeliebter als Tempo 30. Also mit Tempo 30 kommen die Leute anscheinend noch minimal besser klar als mit Tempo 100.
Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass man in Städten sowieso selten über 30 km/h fahren kann, rein aus verkehrsüberfüllten Problemen.
Vielleicht kann man die austricksen, wir machen einfach Tempo 30 überall.
Auf der Autobahn!
Ja, ja. Da müssen wir ein paar Schikanen einbauen, ein paar Bäume aufstellen auf der Autobahn und so, das wäre sehr cool.
Ja, so ein Kreisel auf der Autobahn.
Ja. Ich lese nochmal kurz aus der Zusammenfassung vor. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Ergebnisse der bundesweiten Umfrage eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz für die untersuchten Klimaschutzmaßnahmen aufzeigen. Der Widerstand zu Maßnahmen im Bereich Verkehr zeigt auf, dass das gesamte Mobilitätssystem klimafreundlich restrukturiert werden muss. Die starke gesellschaftliche Unterstützung für den Ausbau von Fußrad und öffentlichen Verkehr geben Aufschluss darüber, was notwendig ist, um in diesem Bereich Maßnahmen im Interesse der Bevölkerung zu setzen. Ja, die starke Unterstützung in allen weiteren Bereichen gibt Rückenwind für die Klimapolitik in Österreich. Die notwendigen Maßnahmen, um Strukturen für ein klimafreundliches Leben zu ermöglichen, können mit Unterstützung der Bevölkerung getroffen werden. Nichtsdestotrotz wird ein prägender Punkt der weiteren Unterstützung der Maßnahmen die soziale Fairness, Gerechtigkeit und dementsprechende Kommunikation der einzuführenden Maßnahmen sein. Prinzipiell positiv, die Klimaschutzmaßnahmen haben Unterstützung der Bevölkerung und die Wissenschaft sagt, die Klimaschutzmaßnahmen nützen, aber der prägende Punkt, die entsprechende Kommunikation, die soziale Fairness, die Gerechtigkeit, da muss man gucken, ob die Politik das hinbekommt.
Ja, und das ist ja, wenn wir die Politik sagen, immer so, die hat ja auch ihren Bias und
ihre
politische Richtung. Ja, hoffen wir das Beste.
Und ich habe gesagt, am Ende komme ich noch ein bisschen aus Österreich raus. Es gibt nämlich auch eine Studie, die ich jetzt nicht im Original gelesen habe, die habe ich auf die Stelle nicht mehr gefunden, sondern nur aus Zeitungsberichten zitieren kann. Da hat man sich im Wesentlichen die Welt angeschaut, oder war es Europa? Nein, es war Europa, genau, weil das nämlich im Vorfeld der bald stattfindenden EU-Wahl gemacht worden ist. Da hat man sich 15.000 Personen in Deutschland, Frankreich und Polen angesehen. Ja, und haben im Wesentlichen auch klimapolitische Maßnahmen abgefragt. Ist das gut? Wollt ihr das? Soll man das machen und so? Und auch da ist das Ergebnis, die Leute wollen das schon. Ja, ich zitiere aus der Zeitung, die Ablehnung von klimapolitischen Maßnahmen existiere in der breiten Bevölkerung weniger als vermutet. Die meisten Befragten unterstützen eine ehrgeizige Klimapolitik. Also auch da, die Bevölkerung ist weiter, als die Politik glaubt, dass sie ist.
Ja.
Mit Ausnahme des Verbrenner aus. Die unbeliebteste Maßnahme über alle Länder und Wählergruppen hinweg. Ja, also wollen sie alle nicht. Alle wollen weiter mit Feuer im Tank fahren.
Ja, ich finde es schwierig nachzuvollziehen. Ich glaube, es liegt vielleicht eben tatsächlich an der Reichweite und daran, dass die Leute einfach gerne am Auto festhalten.
Ja.
War halt immer so schön günstig bis jetzt.
Ja. Deutschland übrigens, die beliebteste Klimaschutzmaßnahme in Deutschland, höhere staatliche Investitionen im öffentlichen Verkehr. Also Deutsche hätten gern besseren öffentlichen Verkehr, kann man nachvollziehen.
Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Nee, eigentlich hätte ich gerne, dass in Deutschland die Leute, die den öffentlichen Nahverkehr aufrechterhalten, gut genug bezahlt sind.
Das auch, das ist auch eine Investition in den öffentlichen Verkehr. Also
absolut, ja, aber dass sie gut bezahlt sind und sich nicht dazu genötigt fühlen, zu streiken.
Ja,
gut.
Das sowieso, das sollte generell sein. Also es sollte niemand sich genötigt fühlen zu streiken, weil die Arbeitsbedingungen mies sind.
Ja, wir könnten einfach alle Menschen mal ordentlich bezahlen.
In Frankreich und Polen übrigens, da ist Nummer 1 Maßnahme Umstellung auf umweltfreundliche Heizungen. Das hat am meisten Unterstützung dort.
Vielleicht, weil es am wenigsten Eingriff hat. Ich versuche mal rauszufinden, warum, weil ich es nicht nachvollziehen kann.
Ich habe leider die Studie dazu nicht gefunden. Es ist sehr untypisch, dass im Standard habe ich das gelesen, dass die Studie nicht verlinkt ist. Normalerweise verlinken die das immer dazu und ich habe jetzt auf die Studie
gar nicht verlinkt. Nee, okay, das ist interessant.
Ich habe das jetzt nicht gefunden. Also es ist durchgeführt worden von der Oxford-Uni, Humboldt-Uni und Hertie School Berlin haben das gemacht, aber die Ergebnisse,
aber der Link zur Studie ist nicht da.
Habe ich jetzt nicht gefunden, aber es ging ja nur jetzt dieses hier, den kurzen Blick in die Welt von Österreich aus. Und dann habe ich noch was ganz Aktuelles, ja, also quasi frisch reingekommen, also frisch heute, für euch sehr, sehr alt, wenn die Folge erscheint, aber ich habe hier, jetzt wird es ganz oldschool, du hörst mich hier Zeitung rascheln. Ich habe nämlich,
oh ja, das höre ich.
Ich habe kurz vor Aufnahme noch schnell ein bisschen Zeitung gelesen und da etwas gefunden, was durchaus relevant für diese Folge ist. Und das war so kurz vorher, dass ich wirklich jetzt hier aus der Zeitung lesen muss. Ich habe mir das so mit Stift unterstrichen in der Zeitung. Also wenn es jetzt hier raschelt, liegt das daran, dass ich wirklich die Zeitung vor mir habe. Das ist ein Bericht in Ausgabe 10 des Falter, ja, also das ist ein wöchentliches Magazin in Österreich. Und die haben interviewt den Armin Falk, der ein Buch geschrieben hat, warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein. Und Armin Falk ist ein Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Bonn. Und der hat halt probiert herauszufinden, warum Menschen sich egoistisch verhalten. Dann eben auch wirtschaftlich-gesellschaftlichen Kontext. Und hat auch eben, das war auch eine Studie, die ist, glaube ich, auch in den Medien aufgetaucht. Ich erinnere mich, dass ich das gelesen habe. Die haben wirklich global geschaut. 130.000 Personen aus 125 Ländern. Und die wollten wissen, wie viel Geld sind die Menschen bereit zu verlieren für den Klimaschutz, wenn man es jetzt mal so drastisch ausdrückt. Und die haben gesagt, dass im Wesentlichen, wenn man es jetzt so über alle Länder mittelt, 69% der Weltbevölkerung sind dazu bereit, auf 1% ihres Einkommens zu verzichten.
Das ist gar nicht so wenig, wie man denken könnte.
Genau, das ist dann gleich später, weil das ist das, was auch der IPCC sagt. 1% des Bruttosozialproduktes einer Volkswirtschaft, das würde eigentlich reichen, um die Maßnahmen zu machen, die wir bräuchten.
Das ist so wenig. Leute.
Ja, und auch das, und da geht es dann um den Punkt, den ich gerade erwähnt habe. Ja, also auch da in 114 von 125 Ländern ist die Zustimmung zu diesem 1%, wir geben 1% ab, über 50%. Also fast alle Länder, die untersucht worden sind, haben eine Mehrheit dafür, dass wir sagen, wir machen das. Ja, wir geben dieses 1% aus für den Klimaschutz. Ja, haben eine Mehrheit, aber trotzdem.
Erzählen uns die Leute, es wäre gar nicht so.
Genau.
Wir wollten das alle nicht.
Genau. Und er sagt auch hier, sie haben die noch andere Sachen abgefragt. Ja, 86% sind der Meinung, ihre Landsleute sollen auch was für den Klimaschutz tun und 89% fordern eine stärkere Klimaschutzpolitik. Also es gibt Mehrheiten dafür. Und jetzt habe ich ein Wort gelernt, pluralistische Ignoranz. Kennst du das?
Also ich kenne Pluralismus und ich kenne Ignoranz, aber jetzt bring's mal zusammen für mich.
Ja, ich zitiere jetzt nochmal aus dem Interview. Falk sagt, diese große Zustimmung wird in allen Ländern massiv unterschätzt. Die Welt befindet sich gerade in einem Zustand der pluralistischen Ignoranz. Es ist tatsächlich so, dass die Mehrheit auf dieser Welt glaubt, sie sei in der Minderheit.
Oh, ich wünsche mir sehr, dass das wahr ist.
Ja, also es glaubt
sehr viele Aspekte unseres Lebens.
Ja, also es glauben alle irgendwie, ja, ich fände es ja eh gut, Klimaschutz zu machen, aber die anderen wollen es halt nicht, also können wir es nicht machen. Hm. Und erinnerst du dich an die Folge, die wir gemacht haben über die große Studie über Klimaschutzmaßnahmen?
Ja, und wie die wirken und so.
Und eine der Interventionen war ja auch darauf hinzuweisen, ganz viele andere wollen das auch und ganz viele andere machen das schon. Und da sagt Falk auch, dass das eine wichtige Rolle ist. Also es geht da, ich kann das ganze Interview jetzt nicht vorlesen. Also ich könnte schon, aber mache ich jetzt nicht. Es ist leider,
ich weiß auch nicht, ob das jetzt erlaubt ist.
Ja, es ist leider auch nicht frei verfügbar, dieser Artikel. Vielleicht wird er, ich tue den Link trotzdem mal in die Shownotes, weil der Falter macht ab und zu später Texte dann wieder frei, die anfangs kostenpflichtig sind. Ansonsten, wenn ihr es ganz dringend haben wollt, dann kann man es auch irgendwie für ein bisschen Geld kaufen. Der Falter ist generell einer der besseren Zeitungen in Österreich, den kann man durchaus auch mal lesen. Aber jedenfalls ging es darum, das sagt er mir, warum das so ist, ja, er hat auch schon das Beispiel, also warum schätzen wir, haben wir eine falsche Vorstellung über das Verhalten, ja, und sagt dann auch, ja, das ist irgendwie, wir kennen das aus dem Alltag, man will nicht immer der Einzige sein, der zum Fest Salat, Wein und Bier mitbringt, man will nicht immer der Einzige sein, der in der WG die Spielmaschine ausräumt, ja, das heißt, das Verhalten der anderen spielt schon eine Rolle, also wenn wir das Gefühl haben, die anderen verhalten sich auch so, wie ich gern hätte, dass sie sich verhalten und wie ich mich gern verhalten will, dann fällt es mir leichter, mich auch entsprechend zu verhalten und wenn ich das Gefühl habe, egal ob es richtig ist oder nicht, die anderen machen nichts, dann denke ich mir, ja, dann mache ich auch nichts. Ich würde zwar gern, aber ich bin nicht der einzige Depp, der was macht jetzt hier, ja. Auch wenn es sinnvoll wäre, die Spülmaschine auszuräumen, ich mache es sicher nicht. Ja, dann lebe ich lieber mit der
genau, dreckigen, dann lieber mit Dreck, genau so.
Ja, und jetzt lese ich tatsächlich noch einen ganz kurzen Abschnitt aus dem Interview vor. Es fragt der Interviewer, Benedikt Narodoslawski vom Falter, wie kann man dieses Problem lösen? Und Falk sagt, eine wichtige Rolle spielt, dass man über die tatsächlichen Verhältnisse aufklärt. In unserer Studie haben wir das versucht und gezeigt, die Bereitschaft der Mitbürgerinnen und Mitbürger ist viel höher, als sie das selber vermuten würden. In dieser Aufklärung, dieser Korrektur steckt das Potenzial, kooperatives, klimafreundliches Verhalten weiter zu unterstützen. Das Bewusstsein, dass Mehrheiten einen breiten Wertekonsens teilen, ist also tatsächlich verhaltenswirksam.
Das finde ich gut. Du endest auch, also wir kommen wieder zu den Positiven. Ich finde
ja,
das gut.
Das war auch der Zweck, ja. Und dann noch eine weitere Frage. Naroslawski fragt, was empfehlen Sie der Politik? Und Falk antwortet, dass sie nicht jedem lauten Radikalen hinterherrennt. Auch wenn sie auf ihrem Schildchen Wir sind das Volk geschrieben haben, sind das Minderheiten. Es ist ein typischer Fehler der Konservativen, dass sie solche Minderheitenmeinungen verstärken, indem sie versuchen, sie opportunistisch zu bedienen, anstatt zu sagen, was eigentlich die Mehrheiten wollen.
Ja.
Und der bringt es dann auch in den Konnext zu den großen Demonstrationen, die in Deutschland und auch in Österreich stattgefunden haben, im Zusammenhang mit der AfD, fragt wieder hier Benedikt Naroslawski. In den vergangenen Wochen gingen in Deutschland und Österreich hunderttausende Menschen gegen die rechtspopulistischen Parteien AfD und FPÖ auf die Straßen. Und Falk sagt, diese Demonstrationen, die wir gerade sehen, sind von entscheidender Bedeutung. Es wird nämlich klar, wo die Mehrheit ist. Das macht den Leuten in der AfD ja so großen Kummer. Man sieht, wie hilflos sie auf einmal sind. Also es ist wichtig, darauf hinzuweisen, wo die Mehrheiten sind. Also dieses populistische, ja, wir sind das Volk und das Volk will das nicht und die Bevölkerung geht nicht mit und wir müssen die Menschen abholen und wir dürfen die Menschen nicht überfordern. Das ist nicht so. Die Mehrheit hat kein Problem mit Klimaschutz, beziehungsweise ist für mehr Klimaschutz und es ist Job der Politik, dafür zu sorgen, dass die Leute dann auch kein Problem mit dem Klimaschutz haben, wenn er durchgeführt wird. Das ist eben wieder dieses die soziale Fairness und die Gerechtigkeit der entsprechenden Maßnahmen. Aber es ist nicht der Job oder die Politik braucht sich nicht auf den Standpunkt zurückziehen. Das will ja keiner, drum machen wir es nicht.
Ich möchte diesen Teil unseres Gesprächs jetzt einrahmen und irgendwo aufhängen.
Ja, wird schwierig.
Ich kann den ausdrucken.
Genau, ja.
Ah nee, Papier. Braucht man einen Drucker, oder?
Ja.
Okay, verdammt.
Ja, aber trotzdem, ich wiederhole nochmal den Satz, den fand ich so schön, deswegen haben wir sogar doppelt unterstrichen. Ja, die Bereitschaft der Mitbürgerinnen und Mitbürger ist höher, als wir selber vermuten würden. In dieser Aufklärung steckt das Potenzial, kooperatives, klimafreundliches Verhalten weiter zu unterstützen. Das Bewusstsein, und das ist der Satz, den man sich wirklich irgendwo hinstellen kann, das Bewusstsein, dass Mehrheiten einen breiten Wertekonsens teilen, ist tatsächlich verhaltenswirksam. Ja, und Verhaltenswirksamkeit ist ja was wir dringend benötigen.
Wir brauchen mehr Verhalten.
Also es ist nicht so schlimm, zumindest was die Bevölkerungsmeinung angeht, wie man oft glauben könnte. Also es gäbe eine Mehrheit in so gut wie allen Fällen für besseren, effektiveren Klimaschutz.
Yay!
So, und
ich finde das gut. Ich finde das gut. Ich weiß nicht. Ich finde, das ist heute eine positive Folge.
Ja, das freut mich und ich bin auch schon zu Ende.
Du bist wirklich schon zu Ende?
Das war's für heute, ja.
Okay, das ist eine weiß ich nicht. Ich glaube, sie ist gar nicht so viel kürzer als,
nee,
wir, nicht. Als normal, ne? Aber ich finde es ja schön, dass wir so einen Überblick mal über diese verschiedenen Maßnahmen hatten und wie die Menschen so dazu stehen und wer sie auch vorschlägt, also oder Korrekturen oder sowas dran bringt. Ich habe diese Liste, also ich kann es empfehlen, wirklich diese Liste mal durchzugehen, wer da kommentiert hat und was. Ich finde es sehr spannend. Ja, zu Recht beforscht.
Das war die gute Nachricht. Was kriegen wir denn in der nächsten Folge zu hören?
Bad und Good News. Genau, in der nächsten Folge versuche ich einen Ausgleich, also beides irgendwie unterzubringen und mal über Menschengruppen zu sprechen oder eine Menschengruppe zu sprechen, die besonders betroffen ist von der Klimakrise und wie sie besonders betroffen ist. Also das heißt, wir gehen mal so in so eine Nische mit rein. Ich weiß das schon, siehst du? Das ist der Vorteil, ja. dass wir das so nacheinander machen.
Ich bin gespannt auf die Nische und auf das, was du uns zu erzählen hast. Und wenn ihr uns was erzählen wollt über das, was ihr erlebt habt in Sachen Verhaltenswirksamkeit oder Korrektur scheinbarer Minderheitsverhältnisse, wenn ihr feststellt, dass es sich gelohnt hat, anderen zu erzählen, dass sie nicht allein sind mit ihrem Wunsch nach mehr Klimaschutz. Oder wenn ihr uns sonst irgendwas erzählen wollt, ja, erzählt uns das gerne unter podcast@dasklima.fm oder auf dasklima.fm. m, wo ihr auch die Links und anderen Shownotes findet. Ihr könnt uns bewerten auf Podcast-Plattformen, wo ihr das hört. Ihr müsst uns nicht bewerten, aber es ist immer schön, wenn man uns bewertet. Es ist auch schön, wenn man Kommentare schreibt auf den Podcast-Plattformen. Die kriege ich dann nämlich alle mal zugeschickt und dann kann ich mich drüber freuen und kann es Claudia weiterleiten, damit Claudia sich auch drüber freut.
Ja.
Oder ihr könnt uns auch finanziell unterstützen, wenn ihr das gerne wollt. Alle entsprechenden Informationen gibt es in den Shownotes. Und ansonsten ist es einfach am besten, wenn ihr euch dann die nächste Folge auch noch anhört und die übernächste auch noch und ja alle Folgen, die dann noch so kommen, weil da steigt dann auch wieder unsere Verhaltenswirksamkeit, wenn wir sehen, dass nicht alles so schlimm ist, sondern dass wir zumindest das Potenzial haben, die Dinge besser zu machen, wenn wir uns darauf einigen, dass wir eh die Mehrheit sind.
Ja, und das finde ich echt ein schönes, positives Ende. Also wir müssen uns öfter erzählen, dass wir auch diese Meinung haben.
Ja.
Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir schließen die Folge.
Machen wir das. Bis in
und
zwei Wochen.
Und freuen uns auf die nächste. Tschüss.
Tschüss.
Still sitzen wegen des Stuhls.
Genau.
Immer noch kein WD-40 draufgesprüht. Ah.
Man noch keinen nicht knarzenden Stuhl besorgt.
Nee.
Brauchst du einen Sitzsack, obwohl der knarzt noch mehr wahrscheinlich.
Ja, ich fürchte, der macht dann so ganz schlimme Geräusche. Hm. Nee, ich finde es auch sehr schwierig. Ich will ja nicht einen Stuhl entsorgen, weil er knarzt. Der ist ja, also.
Ja, aber du brauchst einen Podcast-Stuhl.
Das wäre jetzt sehr albern. Und verschwende, ich meine, ich brauche WD-40, das ist alles. Und vielleicht Panzertape oder so, ich klebe ihn fest.
Marktlücke, ich habe gerade geschaut, es gibt keinen Podcast-Stuhl.
Was? Es gibt für alles doch so Special.
Also es gibt sehr viele Podcasts über Stuhl, aber da geht es eher um den Darm und sowas. Aber
alles hat die eigene Daseinsberechtigung, würde ich mich gar nicht drüber beschweren. Ja. Aber das ist witzig.
Ja, Podcast, da kann man ja, ich meine, wenn irgendwer von uns Ahnung von Geschäften hätte oder von Stühlen oder von sonst irgendwas, könnten wir eine Podcast-Stuhlfirma aufmachen. Obwohl, meine Schwägerin ist Tischlerin. Vielleicht schlage ich dir das mal vor.
Ja, die könnte doch, ja. Also ich meine, das sollte sie sich schon überlegen, finde ich.